Wir hören auf Gottes Wort im Johannesevangelium im 16. Kapitel vom 23. bis zum 33. Vers. Ich beginne am 22. Vers. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Sprechen zu ihm seine Jünger, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Herr, segne du unser Reden und unser Hören. Liebe Brüder und Schwestern, dieses Wort ist aus Jesu Abschiedsworten. Abschied aus dieser Welt, auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zu Leiden und Kreuz, auf dem Weg, den wir auch heute in diesem Palmsonntag begehen und uns daran erinnern. Und diese Aussage, ihr habt nun Traurigkeit am Anfang in Vers 22, die können wir sehr gut verstehen, vielleicht in diesem Jahr, in dieser Zeit besser verstehen als in anderen Jahren, wo wir in unserer Zufriedenheit, in unserem Dahinleben oft auch an Gott vorbeigehen. Diese Viruspandemie und das, was sie mit sich bringt, bringt auf jeden Fall auch Traurigkeit mit sich. Traurigkeit, sich nicht zu sehen, teilweise in den alten Heimen nicht gewesen sein zu können, Verwandte nicht besuchen zu können, Einsamkeit. Traurigkeit, das ist eine Folge des Ausgebremstseins und teilweise auch der Angst, die sich immer weiter ausdehnt. Je länger wir in diese Lage blicken, umso mehr werden auch die Schäden deutlich, die Trauer, die Depression wird deutlich. Auch die Verzweiflung. Menschen schließen sich ein in sich selber, wenn sie für sich bleiben und wissen keinen rechten Ausweg mehr. Die Jünger, die sich vorbereiten auf den Abschied von Jesus, sie ahnen, wie eine Welt in Traurigkeit aussieht. Aber diese Traurigkeit ist vom ersten Vers unseres Textes an nicht der Horizont, nicht die Perspektive, sondern der Horizont ist eine Freude, die kommen wird. Eine Freude, die anbrechen wird. Auch nicht einfach eine Vertröstung. Das wird wieder gut werden am Ende. Es wird in der Welt wieder gut werden. Nein, es ist die Freude, die über diese Welt hinausgeht, über dieses Leben hinausgeht, wie die Dinge auch kommen. Gott hat es in der Hand. Gott ist in Jesus Christus der Souverän. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. und die Freude soll niemand von euch nehmen. So sagt es Jesus mit dieser Gewissheit. Ich habe euch auch aus der STH unseren Ostergruß mitgebracht, den sieht man jetzt hier nicht stark, aber dann bitte jeder und jede, soweit es reicht, sich diese Karte mit. Da sieht man den Felsen wie ein Grab, auch wie das Felsengrab, und dahinter leuchtet die Sonne auf. Die Sonne des Ostermorgens, aber auch die Sonne der kommenden Welt der Auferstehung. Steht da hinten, nehmt euch das mit. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich selig machet, ist, was im Himmel ist. So singt man in einem alten Lied aus der Reformationszeit. Ihr werdet mich nichts mehr fragen, sondern ihr werdet bei mir sein. Das verheißt Jesus Christus. Und zwar unmittelbar, nachdem von dieser Traurigkeit die Rede ist. Und ich will gar nicht die Traurigkeit in allen Farben ausmalen. Teilweise sind wir vielleicht eher davon verschont worden, teilweise hat sie uns tief betroffen. Aber dahinter von vornherein bei Jesus sein, heißt in einer Freude sein, die ohne Ende ist. Und in dem Vers 32 stellt ihr das dann noch einmal gegeneinander. In der Welt habt ihr Angst, so hat es Martin Luther übersetzt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Unsere Studenten lernen ja auch das Neue Testament in griechischer Sprache zu lesen und das Alte Testament in hebräischer Sprache. Und da steht für dieses Wort Angst im Griechischen Klepsis. Das ist ein eigenartiges Wort. Man kann übersetzen Bedrängnis, Enge. Also eine Enge, die einen richtiggehend einnimmt. Und diese Klepsis kann von außen kommen, von schlechten Zuständen und Umständen. Sie kann aber auch richtig aus dem Herzen kommen. Dann macht sie einem eng das Herz. Dann macht sie einem selber das Herz wie zu so einem Grab, in dem man gefangen ist und nicht mehr herauskommt. In sich verkrümmt wird. Das sieht Jesus in aller Realität, in allem Realismus. Es ist so, ja, in der Welt haben wir Angst und werden wir immer Angst haben, solange wir in der Welt sind. Und dann setzt er dagegen sein Aber. Das gibt es immer wieder im Neuen Testament und auch teilweise schon im Alten Testament. Dieses Aber, das fährt wie ein Pfeil dazwischen. Ein paar Beispiele. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Matthäus 19. Jesaja 54, es sollen Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Oder Matthäus 24, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Also es wird festgestellt, diese Angst. Und dann sagt aber Gott in Jesus Christus sein Aber dazwischen. Ich lasse nicht einfach die Welt, wie sie ist. Und ich vertröste auch nicht auf eine Besserung in der Welt, sondern aber ich, Jesus Christus, habe die Welt überwunden. Macht euch das bitte klar. Das steht im Indikativ, in der Realitätsform. Das ist nicht irgendwie, ich werde es tun und ich will es tun oder ich wünsche es mir, sondern ich habe die Welt überwunden. Was für ein Herr und Bruder, der das schon getan hat. Und wenn wir jetzt in diese Karwoche hineingehen, vom Palmsonntag hinunter bis in die Einsamkeit Jesu im Garten Gethsemane am Donnerstag, zum Kreuz am Karfreitag, zu der Grablegung am Samstag, wo diese Steine ganz festgefügt sind, wie das ewige Grab, und dann reißt er durch den Tod das Leben auf. Da sehen wir die ganze Geschichte, die darin liegt. Die ganze einmalige Realität. Das ist der Grund unserer Hoffnung in aller Angst und in aller Not. Er ist der Herr und Bruder, der zu Recht sagen kann, ich habe die Welt überwunden. Ich komme nochmal zu dieser Klepsis, zu dieser Angst zurück. Man unterscheidet ja in der Sprache Furcht von Angst. Die Furcht habe ich immer vor etwas ganz Bestimmtem. Die Furcht kann ich benennen und die kann man, das wissen auch die Psychologen, behandeln. Ich habe Furcht vor einem bissigen Hund oder Furcht vor der Nacht, wenn die als Kinder hatten wir Furcht vor der Nacht oder vor dem Keller. Da kann man sich teilweise dran gewöhnen. Man kann langsam in diese furchterregenden Dinge hineinkommen und dann haben sie weniger Schrecken. Die Angst aber ist etwas anderes. Die Angst, die Klepsis, nimmt uns ganz und gar ein. Die Angst bedrängt uns. Die Angst beherrscht uns. Also mit der Furcht würden wir vielleicht auch alleine fertig werden. Vielleicht sogar mit etwas Nüchternheit, mit dieser Pandemie. Mit einer Nüchternheit, die leider in der Welt auch selten ist. Aber mit der Angst wird der Mensch nicht fertig. Und die Angst kann ganz stark werden, dass sie zur Angst vor der Angst wird und sich immer weiter steigert. Da brauchen wir dieses Aber dessen, der durch den Tod ins Leben geführt hat, der diesen Weg selber gegangen ist. Und deshalb, ich würde sagen, es ist kein besseres Lebensmittel, keine bessere Lebenskraft als die Nachfolge Jesu Christi. Schließt euch ihm an, der die Welt überwunden hat, schließen wir uns ihm an. Er hat die Welt überwunden. Ich möchte das ganz nachdrücklich sagen. Der große Theologe Dietrich Bonhoeffer, der im Widerstand gegen Hitler sein Leben verloren hat, der hat unterschieden die billige Gnade und die billige Vertröstung von der teuren Gnade. Die billige Gnade, ja, mit der kann man gut handeln und reden, aber die hilft dem Menschen nicht. Jesus Christus schenkt uns Gottes teure Gnade und Liebe, in der aller Schmerz und alle Angst überwunden ist. Und das wollen wir uns noch etwas näher anschauen an diesem Palmsonntag. Wahrlich, wahrlich, sagt Jesus, Amen, Amen, steht da im griechischen Text. Ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Das ist das Erste, womit wir diese Klepsis, diese Angst überwinden können. Mit der Kraft des Gebetes, der Vollmacht des Gebetes. Ich glaube, man unterschätzt das Gebet immer wieder. Ihr betet schon, habe ich auch gesehen vorhin. Und das ist ganz wichtig, diese Gebetskraft, weil die Gebetskraft erfolgt aus der Autorität von Jesus Christus. In meinem Namen dürft ihr bitten. Es ist nicht so, dass Jesus für uns seine Bitte einlegen muss, sondern wir haben von ihm die Autorität, in seinem Namen zu bitten und dann wird es der Vater hören. Ganz intensiv und unmittelbar bitten wir durch den Sohn zum Vater. Die Hände, die im Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat, so hat es Jochen Klepper in einem sehr schönen Lied einmal gesagt. Und schaut, dass unser Vater das Gebet, das Jesus uns selber geschenkt und zu beten gelehrt hat, das macht das ja ganz klar. Wir dürfen mit ihm zum Vater rufen. Und der Vater wird uns hören als ein lieber Vater, der große, mächtige Gott, der seine Kinder hört. Das Erste also, die Kraft des Gebetes. Und Jesus sagt auch, ich sage euch, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Denn der Vater hat euch lieb und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Wenn ihr das glaubt, dann habt ihr Anteil an der Liebe des Vaters. Verse 26 und 27. Er sagt auch, ihr macht das zu wenig. Ihr betet zu wenig aus dieser Vollmacht. Klar, so wird es sein in seinem ewigen Reich, wenn kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei mehr sein kann und wird. Aber wir dürfen es jetzt schon beginnen, so in seinem Namen zum Vater beten, als Mittel gegen die Angst und die Verzweiflung. Und das Zweite ist, ihr werdet dann nicht mehr in Bildern das Wort Gottes sehen. in Bildern und Gleichnissen. Jesus sagt auch, ich habe euch in Bildern gesagt, es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern reden werde, sondern frei heraus verkündigen werde von meinem Vater. Wenn man die Bilder hört, auch diese wunderbaren Gleichnisse vom Samariter, von den Arbeitern im Weinberg und das, was man alles kennt seit der Kinderschule, seit der Sonntagsschule, dann ahnt man in diesen Bildern, wer Jesus ist und dass er wirklich unser Leben verwandeln will, dass er uns selber zum Gleichnis der Liebe Gottes macht. Und trotzdem bleibt das Bild nur ein Bild. Durch das Bild geht es aber nun hindurch in die Realität. Man nennt es auch, und bei Paulus findet man das immer wieder, das Glauben und das Schauen. Solange man im Bild bleibt, glaubt man auf Hoffnung hin, hoffentlich. Der Glaube kann auch immer angefochten werden, immer wieder. Er sucht fest zu werden, aber immer wieder hat er auch die Anfechtung, die Unsicherheit. Aber wenn wir schauen werden, die Realität, das Geheimnis, also diese Tiefe, wie Vater und Sohn zusammengehören und wie wir damit hineingehören, dann ist man ganz bei Gott. Auch da gilt das, was ich vorhin gesagt habe, das kann jetzt schon anbrechen. Es wird vollendet werden erst am Ende der Zeit, wenn er wiederkommen wird und uns seine Herrlichkeit zeigt. Aber er hat sie uns verheißen und wir dürfen darauf schon jetzt vertrauen. Und schauen Sie, es ist ganz klar, dass die Jünger das verstehen, was sich hier verändert. Im Hier und Jetzt es schon verstehen. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Das ist das dritte, Vers 29. Das ist schon angebrochen, denn seine Jünger sprechen zu ihm, siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Sie verstehen, was hier geschieht. Jesus öffnet sein Herz. Er öffnet dieses ungeheure Tiefe, was nur in ihm, in der ganzen Welt- und Menschheitsgeschichte geschehen ist und was das Zentrum unseres Glaubens ausmacht, dass Gott selber Mensch wird. Gott selber wird Mensch in Jesus Christus. Das sagt er ihnen, nicht mehr im Bild. Und es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Jetzt sehen wir es in dir, in deiner Gegenwart. Ein wunderbares Bekenntnis, das die Jünger da abgeben können. Und jeder, der Jesus erkennt und anerkennt, kann dieses Bekenntnis abgeben. Wir lesen in der Schrift gläubig, haben ja die Studenten gesagt, das tun wir, das tut jeder, ob in der Originalsprache oder in einer Übersetzung. Aber wir müssen immer um die Gnade bitten, dass er sich auch erkennen lässt, so wie er frei heraus redet. Dass er uns nicht verstockt und unsere Sinne abgelenkt werden, sondern dass wir das erkennen dürfen. Ich lese es nochmal weiter. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst es nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Wir glauben jetzt. Es ist wie, als wäre der Schleier von den Augen weggezogen. Die Glaubensgewissheit, da geschieht etwas ganz Entscheidendes in diesen Stunden des Abschieds von Jesus. Da sehen Sie, was für ein Herr er ist und wie er wiederkommen wird in Herrlichkeit. Und es wäre schön, wenn man mit diesem Jubel schließen könnte. Aber es kommt ein viertes. Wenn Sie weiterlesen in den Versen 31, 32, Jesus fragt, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, und mich allein lasst. Und dann kommt wieder das Aber. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Also, in der Welt ist keine Verheißung, dass alles gut wird. Es gibt, und das steht in der Bibel ja immer wieder da, bis ins letzte Buch, bis in die Offenbarung des Johannes, am Ende der Zeit das Untreuwerden der Seinen, den Verrat. Das können wir nicht nur auf Judas abschieben, der den Verrat so fürchterlich vorlebt und daran zerbricht, sondern auch die Gemeinde wird immer wieder untreu. Und Jesus weiß das. Er ist realistisch. Aber die untreu werden, die werden zerstreut, die werden verwirrt. Es steht ja alles da. Und wir können uns auch gewarnt sein, wir können sagen, ja, bitte, Herr, gib uns den Glauben und gib uns die Treue, dass wir deine Worte hören und auch tun. Gib uns auch deinen Geist, dass wir nicht abfallen. Sicher davon sind wir nicht am Ende der Zeiten, am Ende der Geschichte. Aber wir sind sicher, dass Jesus der Sieger bleibt. Und dass er über diese Welt hinaus treu bleibt und uns kennt. Und er sagt in einer ganz großen Ruhe und Gewissheit, auch auf diesen Abfall, dieses Abfallen und Untreuwerden, dieses Alleinlassen, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und wenn wir Gottes Kinder sein dürfen, nicht nur heißen, sondern sein dürfen in Jesus Christus, dann können auch wir wissen, der Vater ist bei uns. Wer glaubt, ist nicht nur nicht allein, weil er mit der Gemeinde verbunden ist, sondern der Vater ist bei ihm und bei ihr. Und das können und dürfen sie wissen. Also die Traurigkeit am Anfang und dann diese erste große Kraft und Ermutigung zum Gebet. Das zweite, nicht mehr in Bildern rede ich, sondern in Realität. Und das dritte, sie erkennen es und sagen, du weißt alles. Aber dann auch das vierte, ihr werdet vielleicht untreu werden, aber mir, sagt Jesus, kann das nichts anhaben, denn der Vater ist bei mir. Da ist eigentlich die ganze 2500-jährige Geschichte der Christenheit drin, in diesen Versen. Alles da. Und die wiederholt sich auch immer wieder in kleinen Punkten. Und dann kommt wie in einem großen Musikstück die Fermate, der Schlussakkord, mit diesen Worten, Vers 33, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Nochmal so ein ganz großes Wort. Aber bei Jesus ist dieses große Wort klingende Münze, Realität. Und nicht nur eine ferne Utopie. Friede, Eirene, griechisch. Shalom, hebräisch. Woher kommt der Friede? Der innere und der äußere Friede. Aus der Welt kommt er nicht. Da kommt vielleicht mal ein Waffenstillstand. Der große Friede, der dauerhafte Friede, den können wir nur in ihm haben. Und das ist gewissermaßen das Ziel seines Redens, und das Ziel des Hörens seiner Jünger und das Ziel der Nachfolge, Frieden zu haben in ihm. Den Frieden mit Gott und den Frieden auch untereinander. Und auch den Frieden mit sich selber. Das seien nicht die Gedankenkämpfe, die Kämpfe im Kopf immer wieder umtreiben und die Angst immer größer wird. Wir haben ja darüber auch gesprochen, lieber Peter. Es ist so wichtig, dass man nüchtern bleibt in einer solchen Zeit, auch weltlich nüchtern. Und es fällt vielen Menschen schwer, nüchtern zu bleiben. Als Christen können wir nüchtern bleiben und wachsam, wie es im 1. Petrusbrief heißt. Warum? Weil wir den Frieden mit Gott haben in Jesus Christus. Vertraut darauf. Vertraut ernsthaft darauf, auch wenn einen die Nachrichten oder die Unvernunft umtreiben und einen ängstigen. Ja, es geht in Jesus Christus um die teure Gnade und es geht um Nachfolge. Die Nachfolge, die beides ist, unsere Verheißung und Hoffnung und unsere Aufgabe, dass wir auch diese Nachfolge weitergeben können. Eine Gemeinde und auch Einzelne, die aus diesem Frieden mit Gott und aus dieser Nachfolge leben, die werden Frucht bringen, die werden wachsen, die werden blühen, die werden anderen zur Hoffnung sein. Aber schaut, wenn man es bei der Ethik belässt und beim Ermahnen, dann kommt man nicht weiter. Dann bleibt man in dieser Welt und ihrer Angst. Und ich sehe es auch, die lieben Studenten haben ja gesagt, sie haben auch an staatlichen Fakultäten studiert. Man macht heute sehr häufig Gottes Wort zum Menschenwort. Das Menschenwort und die menschliche Ermahnung ist das Letzte. Aber da können wir nicht heraus, da kommen wir nicht heraus aus der Angst und aus den Nöten. Das ist wie bei dem Baron Münchhausen, der sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf ziehen wollte, was wissenschaftlich und nach dem Schwerkraftgesetz eigentlich völlig unmöglich ist. Der Münchhausen konnte es, weil er so gut lügen konnte. Aber jeder Mensch würde sich auch in die Tasche lügen, der sagt, ich bringe selber mir die Hoffnung. Ich erlöse mich selber. Ich besiege die Angst. Nein, das tun wir nicht. Wir brauchen vor dem Frieden mit der Welt und mit uns Gottes Frieden. Und dann nochmal zum Ende, das, was ich am Anfang gesagt habe. Denn in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist schon geschehen. Ihr müsst nur nachfolgen. Ihr müsst es glauben und danach leben und das auch in euren eigenen Händen und Augen und in eurer ganzen Person mit Worten und mit Werken wiedergeben. Und wenn ihr das gesehen habt, wenn ihr wirklich Jesus Christus gesehen habt, dann könnt ihr gar nicht anders, als das auszustrahlen. Tja, das kann man auch predigen, wie ich es heute Morgen tun darf. Ein großer Missionar hat mal gesagt, verkündet Gottes Wort, wenn es nötig ist, auch mit Worten. Aber die Worte sind nicht das eigentlich Entscheidende, sondern das Zeugnis der Nachfolge ist das Entscheidende. Die Angst in der Welt, Klepsis, einer der bedeutendsten Bibelwissenschaftler unserer Zeit, Klaus Berger, hat übersetzt, in der Welt habt ihr Qualen. Das ist nochmal drastischer. Die Klepsis ist eine richtige Qual. Und so schön es in der Welt auch, so schöne Dinge es gibt, wie diesen wunderbaren Morgen und diese Landschaft, wenn man da ein bisschen aus Zürich herausfährt Richtung Basel. Ich will nicht sagen, es wird dann immer schöner, aber es wird sehr schön. Wir haben einen sehr schönen Weg zurückgelegt heute früh. Das ist alles nicht nur Elend und Qual. Aber dennoch, die Qual bleibt da drin. Der Schmerz bleibt drin. Jesus hat, und das ist jetzt das Letzte, was ich sagen will und richtig auch einschärfen will, Jesus hat nicht die Worte von dieser Welt, die haben andere auch, sondern er hat die Worte des ewigen Lebens. Des ewigen Lebens, das von Gott kommt und das die Nachfolge, seine Nachfolge, zu einem richtigen Lebensmittel macht, einen Lebensgrund macht. Ich wünsche euch allen, dass ihr in dieser Karwoche und durch die Karwoche hindurch zu Ostern das noch einmal neu begreift und auch euren Lieben und euren Nächsten zeigt, was da geschieht. Gott nimmt den Schmerz der Welt auf sich in Jesus Christus, um die Welt zu überwinden, auf dass wir Frieden haben mit Gott. Ich denke, das ist das Größte, was man haben kann. Und zugleich ist das ganz konkret uns allen ins Herz und ins Leben geschrieben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.